Hallo und herzlich willkommen zum Infopodcast für smarte Jugendarbeit. In diesem Podcast möchten wir wertvolle Infos und praktische Tipps für smarte Jugendarbeit geben. Mein Name ist Jessica Lohr, ich arbeite im Fachbereich smarte Jugendarbeit bei der Sächsischen Landjugend und in dieser Podcast-Folge geht es um die verschiedenen Haltungstypen, mit denen Fachkräfte sich der smarten Jugendarbeit zuwenden. Diese Haltungstypen wurden im Forschungsprojekt Smarte Jugendarbeit an der Evangelischen Hochschule Dresden zwischen 2019 und 2024 herausgearbeitet und über diese wollen wir heute sprechen. Auch heute ist mein Gesprächspartner wieder mein lieber Kollege Andreas Borchert. Andreas, schön, dass du hier bist.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Und falls jetzt Menschen den vorherigen Podcast, in dem wir auch schon zusammengesprochen haben, nicht gehört haben, stell dich doch nochmal bitte ganz kurz vor und vielleicht kannst du auch schon mal direkt einordnen, welche Rolle hatte denn die Landjugend in dem Forschungsprojekt, in dem die Haltungstypen entstanden sind?
Also ich bin bei der Sächsischen Landjugend Fachreferent für Jugend und Jugendarbeit im ländlichen Raum und ich bin der Fachbereichskoordinator für den Fachbereich Smarte Jugendarbeit. Und die Landjugend hat das Forschungsprojekt von Anfang an unterstützt. Ganz am Anfang ging es darum, bei der Fachtagung Smarte Jugendarbeit, die die Landjugend durchgeführt hat, Räume für Gruppeninterviews im Rahmen von Workshops für das Forschungsprojekt bereitzustellen. Dann haben wir Kontakte zur Verfügung gestellt, wo das Forschungsprojekt direkt an Fachkräfte vor Ort rantreten konnte, um mit denen Interviews zu führen. Später dann gab es tatsächlich eine direkte Kooperationsvereinbarung, wo festgelegt war, was wir wo wie mit tun. Und im Grunde genommen auf ideeller Ebene ist seit Anfang an ein gemeinsames Denken über das Forschungsprojekt bis hin dann zum gemeinsamen Entwickeln oder besser gesagt Weiterentwickeln des Fortbildungskonzeptes, was in dem Forschungsprojekt in 23 und 24 entstanden ist, die Hauptaufgabe der Landjugend gewesen. Genau, und Landjugend heißt in dem Fall noch meine Person, da der Fachbereich Smarte Jugendarbeit bei der Sächsischen Landjugend erst zum Ende hin als Übergabeoption mit dem Forschungsprojekt entstanden ist, dass die Ergebnisse, die im Forschungsprojekt entstanden sind, in unserem Fachbereich gesichert werden können und das dann weiter fortgeführt werden kann, was dort ausgearbeitet wurde.
Genau, also die Ergebnisse des Forschungsprojekts sind jetzt unsere Arbeitsgrundlage, von der wir aus losgehen. Wunderbar, danke für die Vorstellung. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt ins Thema.
Los geht's.
Wie ich eingangs schon erwähnt habe und wie Andreas auch eben erzählt hat, gab es eben das Forschungsprojekt Smarte Jugendarbeit in Sachsen an der Evangelischen Hochschule Dresden. Und dort wurden zwischen 2019 und 2020 5 Haltungstypen herausgestellt, die Fachkräfte gegenüber der smarten Jugendarbeit haben können. Das ist einmal der optimistisch Machende, der pragmatisch Reagierende, der skeptisch Abwägende, der skeptisch Entschiedene und der kritisch reflektierend voraussetzungsvolle. Diese 5 Typen wurden rausgearbeitet auf Grundlage von 30 Einzelinterviews, die mit Fachkräften geführt wurden. Andreas, kannst du uns da noch mal mehr zum Vorgehen sagen?
Ja, also zunächst war es so, dass 20 Einzelinterviews mit Fachkräften geführt wurden, die als Basis dienten, um auf 5 Gebieten erstmal Fragen zu stellen. Wie verhalten sich die Fachkräfte zu 1. Lebenswelten und Medienpraktiken, dann zur Beziehungsarbeit mit Adressaten, zur sozialräumlichen Arbeit mit virtuellen Räumen. Was ist Ihre Vorstellung smarter Jugendarbeit und wie sieht eigentlich Ihr Arbeitsalltag im Umgang mit digitalen Medien aus? Das war die Basis. Dann fanden im späteren Verlauf, ich sag mal in Anführungszeichen Ende von Corona, fanden nochmal 10 Interviews statt, um diesen Mitnahmeeffekt, also was hat sich durch Corona im Kontext Mediatisierung, Umgang mit digitalen Medien bei den Fachkräften verändert. Darüber hinaus gab es auf den Fachtagungen, die wir hatten, immer Workshops, wo nochmal weiter geprüft wurde, wo Haltungstypen-Tests durchgeführt wurden und Feedback von Fachkräften eingeholt wurde, um das nochmal zu konkretisieren, sodass tatsächlich erst am Ende die Beschreibungen der Typen, also wie sind sie genannt, das, was du vor uns aufgezählt hast, als auch was ist ihr jeweiliges Verhalten auf diesen 5 Ebenen festgemacht wurde. Genau. Das war das Verfahren als solches. Und als die Haltungstypen dann feststanden, war das eine der Ausgangsbasen, um für 2023 und 2024 das Weiterbildungskonzept Smarte Jugendarbeit zu entwickeln und durchzuführen.
Ja, vielen Dank für diese Erläuterung. Das sind sehr, sehr spannende Einblicke und total toll, dass das sozusagen dann ja auch mit den Fachkräften in Workshops immer wieder geprüft und getestet wurde, ne? Und deswegen ist es ja auch eine gute Basis für uns heute, mit diesen 5 Typen zu arbeiten. Kannst du uns auch nochmal deutlich machen, warum ist es denn überhaupt wichtig, am Anfang eines solchen Prozesses, oder gut, wir sind ja alle schon drin, wir machen eigentlich schon irgendwie smarte Jugendarbeit, aber wenn wir da jetzt ganz konkret drauf kommen wollen, gucken wollen, warum ist es so wichtig, am Anfang die Haltung zu reflektieren?
Und immer wieder zu reflektieren. Haben ja gerade die Corona-Interviews gezeigt, dass sich das durchaus auch ändern kann. Also zunächst ist es erstmal so, dass es 3 Dimensionen gibt für die grundsätzliche Arbeit. Wir haben das Wissen. Man braucht Fachbegriffe, braucht Kontextwissen, was eine gesellschaftliche relevante Dimension. Dann gibt es die Ebene des Könnens. Auf Digitalisierung oder Digitalität bezogen bedeutet das, ich weiß, wie digitale Medien funktionieren und kann sie anwenden. Ne? Und als 3. Punkt, als Basis dazu, gibt es eben auch die Haltung. Alle 3 Ebenen zusammen sind relevant, um eine sinnvolle Arbeit leisten zu können, um auch konzeptionelle Grundlagen zu schaffen. Das heißt also, wenn ich davon ausgehe, ich weiß alles und ich kann alles und lege einfach los, ohne die Haltung mitzureflektieren, fehlt ein essentieller Baustein, der, um es mal sehr einfach runterzubrechen, sehr wichtig ist im direkten Kontakt mit jungen Menschen. Wenn ich meine eigene Haltung bezogen auf Mediatisierung und Digitalität nicht reflektiert habe, sondern einfach nur losarbeite, bin ich ja kein klares Gegenüber, an dem sich junge Menschen auch abarbeiten können. Also die Haltung ist auch wichtig, um ein Reibungspunkt gegenüber jungen Menschen zu sein. Und zugleich sollte ich auch nicht einfach mit allem arbeiten, was gerade da ist, sondern ich muss mir auch ein Bewusstsein darüber verschaffen, wie will ich digitale Medien einbinden? Was ist das Bildungsziel, was ich jetzt damit verfolge? Und welche Haltung dem gegenüber möchte ich vermitteln? Und dafür ist es natürlich klar und relevant, dass ich das selber im Vorfeld für mich reflektiere, um dort eine gute Ausgangsbasis zu schaffen und vielleicht auch bewusst meine Haltung einzusetzen. Das sind so die wichtigsten Aspekte dabei.
Ich habe auch in einem sehr spannenden Aufsatz gelesen, der auch von der Kollegin Tanja Bruck mit verfasst wurde, die ich gerade vertrete, die auch Teil des Forschungsprojekts war. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt hervorzuheben, dass sich die Fachkräfte eigentlich gerade in einem Übergang in ihrer Arbeit befinden. Ja? Also es hat jetzt vor ein paar Jahren oder schon ein paar mehreren Jahren der Prozess der Mediatisierung und Digitalisierung begonnen. Und jetzt eben im Aufbau oder im Übergang in eine smarte Jugendarbeit zu gehen, ja, ist es gerade einfach etwas, was wachsen darf, was in der eigenen Haltung, in der Auseinandersetzung wachsen darf und was ja nicht einfach gegeben ist. Also die meisten haben sich in ihrer Ausbildung, in ihrem Studium noch gar nicht wahrscheinlich, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, noch gar nicht so viel mit diesem Thema beschäftigt und vielleicht auch die Jüngeren nicht. Also das ist ja total wichtig, das auch im Kopf zu haben, dass das für jetzt ein wichtiges Thema ist. Und es ist auch noch ein schönes Zitat, was da drin stand. Fachkräfte sind unweigerlich dazu aufgefordert, sich hier zu verhalten und Handlungsstrategien zu entwickeln. Und insofern ist die individuelle Haltung einer Fachkraft eine Gelingensbedingung smarter Jugendarbeit. Magst du dich dazu nochmal äußern?
Also ich würde nochmal den Prozess dezent unterteilen, was Digitalisierung angeht. Das gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. So mehr als 20 Jahre. Wesentlich mehr als 20 Jahre. So ungefähr vor 15 Jahren stieg dann das Level an sozialen Medien, also wo es direkte Austauschplattformen gab untereinander, wo das mehr und mehr den Kern des Agierens junger Menschen, damals auch von dir und mir vermutlich mit ausgemacht hat. Und nichtsdestotrotz hat sich dazu kaum eine klare Theorie im Kontext von Jugendarbeit oder sozialer Arbeit ausgebildet. Das, was es gab, waren medienpädagogische Ansätze, also ne, wie vermittle ich Medienarbeit und so weiter, was zum damaligen Zeitpunkt noch etwas war, wo alle gleichzeitig damit, auch wenn sie schon älter waren, groß geworden sind. Nun haben wir hier in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung hinter uns, die immer schneller geht und wo die Diskrepanz zwischen den Natives, also den jungen Menschen, die mit all diesen Zugängen und all diesen digitalen Medien schon groß werden, versus denen, für die das immer noch mal etwas Neues ist, die das immer wieder neu auch in ihren Alltag integrieren müssen oder sich beispielsweise auch bewusst dagegen entscheiden wollen, das nicht zu integrieren, das wird mehr und mehr. So. Und nun ist es so, dass große Bücher im Kontext sozialer Arbeit und Digitalisierung sind erst Anfang der 20er Jahre, vielleicht noch einen leichten Tick davor, entstanden. Also erst jetzt kommt so eine Theoriebildung ein Stück weit raus. Und das zeigt auch auf, dass es jetzt noch gar nicht so viele konzeptuelle Bausteine gibt, an denen irgendwie in der Praxis gearbeitet wird. Und insoweit ist das essentiell, die eigene Haltung dort mit in den Blick zu nehmen, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, das ist eine von drei Dimensionen fürs konzeptionelle Arbeiten. Aber das Schöne ist, man kommt so oder so nicht drum rum. Denn unsere Gesellschaft hat eine so stark ausgeprägte Digitalisierung schon hinter sich. Wir sprechen mittlerweile von Digitalität als Kulturperspektive, Kulturdimension der Menschheit. Das heißt, kein Mensch kommt drum rum, nicht eine Haltung daraus zu bilden. Die Frage ist eben nur, welche. Und die als eine gute Basis zu nehmen, in die Arbeit mit jungen Menschen einzutreten, das ist nicht nur geboten, sondern unumgänglich.
Danke für diese wertvollen Aspekte. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen näher auf die einzelnen Haltungstypen ein und geben den Zuhörern die Möglichkeit, sich da schon mal selber ein bisschen zu reflektieren. Auf unserer Internetseite, auf der Infoplattform smarte-jugendarbeit.info gibt es auch die Möglichkeit, sich da noch mal näher was durchzulesen. Das verlinken wir auch in den Shownotes, genauso auch den Aufsatz, aus dem ich vorhin zitiert habe. Also lass uns anfangen mit dem ersten Typen. Das ist der optimistisch Machende. Magst du mir da mal ein paar Eigenschaften nennen und Ideen, wie dieser Typ sich, ja, also smarte Jugendarbeit umsetzen kann.
Ich würde vorher noch eine allgemeine Bemerkung machen. Also von allen Typen, die wir jetzt beschreiben, da gehen wir davon aus, dass das natürliche Typen sind. Was heißt natürliche Typen? Das sind welche, die, also wo nicht alle knallhart die gleichen Eigenschaften haben, sondern wir sprechen hier eher von so einem Raum von Menschen, die sich recht ähnlich sind. Ne? Also die schon unterschiedlich agieren, aber die eben auf ihrer Haltungsdimension sehr ähnliche Ansichten haben. Und das ist auch das, was aus den Interviews rausgekommen ist, weil es eben aus diesen Interviews herauskristallisiert wurde. Also quasi, wenn ihr versucht, euch einzuordnen, geht nicht davon aus, dass ihr genau dieser Typ seid und nur so seid, sondern es ist eher ein Orientierungsangebot, um sich besser zuordnen zu können. Und es ist genauso auch möglich, dass mehrere Typen zutreffen, weil die ja auch unterschieden sind in diesen fünf Kategorien. Und es ist durchaus okay, von verschiedenen Typen verschiedene Dinge zu haben. Das unterliegt ja auch immer einem steten Prozess, wie sich Haltungen entwickeln. Genau. Und der optimistisch machende Typ, also ganz grundsätzlich ist das erstmal eine Person, die von sich selber sagt, ich lasse mich gerne überzeugen von neuen Medien, nutze die dann auch selber und setze mich mit denen auseinander. So, das sind also die Menschen, die, wenn eine neue Konsole rauskommt und die Sachkosten stehen zur Verfügung, die zu kaufen, dann kauft sie diese Konsole und dann spielt sie vor den Jugendlichen schon im Jugendhaus mit dieser Konsole. Sie ist quasi eine Person, die begeistern kann, digitale Medien zu nutzen, die auch mal jungen Menschen was beibringen kann. Hier haben wir auf alle Fälle starke Kompetenzen, was Mediennutzung als solches angeht. Und es ist die in Anführungsstrichen ideale Person, sich mit den jungen Menschen im Rahmen ihrer Lebenswelt auszutauschen und ein Türöffner zu sein und zu sehen, ah cool, auch im Jugendhaus ist das, was ich privat tue, durchaus etwas, was gegeben ist. So, das ist nicht ein zurückgebliebener Ort, wo ich jetzt nur Kickern oder Tischtennis spielen kann, sondern hier kann ich genauso mit den Fachkräften auch bestenfalls mein Lieblingsspiel umsetzen. Oder hier kann ich eine LAN-Party mit denen organisieren. Oder hier kann ich über die neuesten TikTok-Trends ins Gespräch kommen und so weiter. Genau. Und das, glaube ich, so die Kerneigenschaften für diese Typen, dass sie die Offenheit zeigen, gut den Kontakt herstellen können und gut im ersten Moment im Austausch darüber sind, was es für digitale Medien gibt, wie die genutzt werden und das auch gemeinschaftlich miteinander auszuprobieren. Ich würde aber auch schon an der Stelle sagen, das ist halt nur ein Typ. Bestenfalls in der Traumvorstellung haben wir Jugendhäuser, mobile Jugendarbeit mit wenigstens 5 Fachkräften, die alle 5 Typen repräsentieren. Das ist nicht die Realität, ne? Aber es ist auf alle Fälle wichtig, dass die verschiedenen Typen Bestandteil der gesamten smarten Jugendarbeit sind und alles, was sie jeweils beisteuern, extrem wertvoll ist. Weil wir hier eigentlich von einem Gesamtpaket sprechen, von sehr großer Offenheit bis hin zu, lass uns mal komplett was analog machen und digitale Medien mal kurz vergessen.
Ja, total gut und wichtig auch nochmal der Hinweis darauf, dass alle Haltungstypen mit ihren Haltungen wertvoll sind und wichtige Beiträge zur smarten Jugendarbeit leisten und nicht einer wertvoller ist als der andere. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für sich selbst bei der Reflexion zu beachten und sich nicht im Vergleich mit anderen irgendwo unterzuordnen, sondern jede Perspektive ist wichtig und trägt eben zum Gesamtbild bei. Dann lass uns auf den pragmatisch reagierenden Typen schauen. Was bringt der mit und wie kann der smarte Jugendarbeit umsetzen?
Also hier der grundsätzliche Gedanke ist, dass die Idee, die hinter digitalen Medien, hinter smarter Jugendarbeit steckt und wie wir sie nutzen, so ausgestaltet ist, dass wir die Jugendlichen dort abholen, wo sie stehen. Das bedeutet, in diesem Typ-Kontext ist es nicht so wie beispielsweise bei dem optimistisch Machenden, ich entdecke selber digitale Medien, ich laufe los, ich gucke mir die neueste Schnitttechnik an, sondern ich beobachte, bin etwas zurückhaltender, was machen die jungen Menschen eigentlich? Was sind die Apps, die sie nutzen? Was sind die Inhalte, die sie sich angucken? Und darauf baue ich auf. Diese Typen plädieren auch für digitale Medien und die Nutzung davon, aber haben so eine kleine Einschränkungsperspektive, die sagt, aber nur, wenn es auch wirklich hilft, meine Arbeit zu erleichtern. Also ich fange jetzt nicht an, x-beliebig viele Messenger auf meinem Diensthandy zu installieren, sondern ich nehme den einen, den die jungen Menschen auch haben. Und sollten die sich irgendwann mal auf eine andere Plattform bewegen, dann gucke ich mir erstmal an, ob das tatsächlich eine Konstanz hat. Und dann kann es sein, dass ich das auch mache, wenn es mir hilft, den Kontakt, die Arbeit mit den jungen Menschen zu vereinfachen. Das heißt, diese Typen sind schon mal sehr hilfreich, die optimistisch Machenden ein bisschen einzufangen. Wenn die wieder losrennen und sagen, ah, oh, hier gibt es was total Neues, sagen die, ja, lass da erst mal gucken, ob die jungen Menschen das überhaupt mitbringen. Du machst ja doch gerade viel zu viel Arbeit. Lass uns da erst mal konzentrieren, was dort mit drin steht. So, und die Offenheit, die diese Typen mitbringen und zugleich aber das Abwartende, das sind also Menschen, die in der Praxis sehr gut ins Gespräch kommen können darüber, was ist denn so der Alltag auf einer digitalen Plattform bei sozialen Medien, die teilweise die Diskussionen dort auch mitbekommen, weil sie sich das auch mit angucken, dort auch ansprechbar sind und die auch eine Offenheit zeigen von den jungen Menschen, also bewusst da reinzugehen und zu sagen, zeig mir mal, was du da eigentlich machst, lass mich mal von dir lernen, also die jungen Menschen in die Position bringen, selbst Lehrende gegenüber der Fachkraft zu sein und dort quasi Kompetenz zu zeigen, sich auch selbstsicherer zu fühlen und sich als Gestalt voll zu erleben, weil die pragmatisch reagierenden Typen das gut anerkennen und entsprechend auch Bestätigung den jungen Menschen gegenüber vermitteln. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern an diese 3 Dimensionen, die wir hatten, digitale Medien als Aktivität, als Inhalt oder als Werkzeug zu nutzen, dann wäre auf inhaltlicher Ebene sehr klar nicht das neueste Game, worüber sich ausgetauscht wird, sondern wie gerade schon gesagt, eher was sind Inhalte, was passiert dort alltäglich. Als Werkzeug werden digitale Medien genutzt, die da sind, also beispielsweise könnte es darum gehen, gemeinsam für TikTok oder für Instagram Videos zu produzieren, der App selber, also nicht hochwertige, nochmal andere Dinge irgendwie in den Raum zu holen mit der total krassen Aufnahmetechnik und Videotechnik, sondern eher dem, was einfach da ist. Genau, weil das ja die Lebenswelt der jungen Menschen ist. Als Werkzeug, wenn es was Einfaches gibt, wie ich irgendwie meinen Kalender oder meine Mails organisieren und sortieren kann, dann wird es genutzt. Wenn das aber mehr Aufwand bedeutet, dann würde das an dieser Stelle eher nicht passieren. Das ist die stabile Basis für smarte Jugendarbeit.
Danke. Dann kommt jetzt skeptisch abwägend und auch skeptisch entschieden. Da sind ja jetzt bei beiden skeptisch mit drin. Kannst du mal sagen, wie die sich unterscheiden? Was macht die aus?
Ich fange mal hinten an. Skeptisch entschieden. Das sind die Menschen, die klar fokussiert sind auf Face-to-Face-Begegnungen. Also wir sprechen hier über den physischen Raum. Das, was dort drin stattfindet, ist das, was wertvoll ist. Das sind also die Charaktere, die einen sehr, sehr guten Gegenpol bieten zu den optimistisch Machenden im Sinne von, okay, du machst dein Ding im virtuellen Raum, wir machen unsere Sachen im physischen Raum. Die jungen Menschen eben auch zeigen, dass es mal okay ist, nicht mit dem Telefon unterwegs zu sein, nicht mit dem Smartphone unterwegs zu sein, sondern eben mal bewusst vielleicht das Ding beiseite zu legen und die physische Welt zu erfahren. Ansatzpunkte, die dort stattfinden, sind zum Beispiel sehr klar erlebnispädagogische Projekte, ne? Die gegebenenfalls auch so eine, der Begriff ist zwar etwas schwierig, aber die Digital Detox-Projekte anbieten, um eben den bewussten Raum vorzuhalten für junge Menschen. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich mal eine Woche oder zwei Wochen keine digitalen Medien nutze, das Smartphone beiseite lege? Natur nicht nur durch eine Kamera zu beobachten, sondern vielleicht tatsächlich mal ein Buch in die Hand zu nehmen und die Pflanzen selber zu bestimmen. Bewusst das physische Leben einzuatmen, um mal in der Metapher zu bleiben. Genau. Bei den skeptisch Entschiedenen ist das nicht ganz so. Bei den skeptisch abwägenden Typ ist das nicht ganz so krass. Also diese Haltungsperspektive zu, ich möchte, wann immer es geht, oder eigentlich die ganze Zeit digitale Medien vermeiden, wie bei dem skeptisch entschiedenen Typ. Sondern die sehen schon, ja, natürlich hat das eine Bedeutung. Und natürlich ist das etwas, mit dem ich mich wenigstens inhaltlich auseinandersetzen muss. Aber jetzt hier soziale Medien oder Computerspiele als eigenen virtuellen Raum wahrzunehmen, da gibt's schon Herausforderungen. So, was aber wie gesagt auch völlig okay ist. Dieser Haltungstyp ist in einem permanenten Prozess des Abwägens, ob jetzt jugendliche Lebenswelten für eine Jugendarbeit erschlossen oder vielleicht tatsächlich auch einfach als geschützte pädagogikfreie Räume erachtet werden. Also da ist noch so ein Prozess von, wir müssen ja nicht überall hingehen. Es ist auch total sinnvoll und hilfreich, Peer-Perspektiven zu schützen. Und wenn wir schon im öffentlichen Raum nicht mehr wirkliche Rückzugsräume finden, dann ist es vielleicht der virtuelle Raum, in dem das als solches stattfinden kann. Und daher gibt es dort auch ein Stück weit die Perspektive von, naja, sollten wir Dinge nicht lieber im physischen Raum machen, statt im virtuellen Raum? Gehen Menschen nicht verloren, wenn sie nur im virtuellen Raum unterwegs sind? Und das klingt jetzt erstmal tricky, aber diese Typen sind aus einer völlig anderen Perspektive extrem wichtig. Das sind nämlich diejenigen Typen, die sich dennoch mit diesen virtuellen Räumen beschäftigen, die aber auch sehr klar darauf gucken, wo gibt es denn Gefahren, wo gibt es Herausforderungen, was läuft denn in diesen virtuellen Räumen nicht so gut. Das heißt also, diese Typen sind in der Praxis hervorragend, um Fragen des Medienschutzes zu bearbeiten, um Workshops umzusetzen, beispielsweise auch mit Eltern, welche Gefahren und Risiken gibt es denn auch wirklich in virtuellen Räumen, in sozialen Medien und dort besonders fit zu sein. So, und das ist eine wichtige Perspektive im Gesamten, die darf nicht insgesamt dominant sein. Auch hier wird deutlich, dass verschiedene Typen gleichzeitig da zu haben essentiell wichtig ist, weil wenn ich jetzt ein Jugendhaus habe, was die ganze Zeit sagt, du darfst da nicht hingehen und da gibt es nur Risiken und Gefahren, dann sind die jungen Menschen die längste Zeit da gewesen. Aber wenn das eben im Kontakt stattfindet, ne, wenn ich verschiedene Haltungstypen habe, an denen ich mich reiben kann, dann wird das auch von jungen Menschen als wertvoll erachtet, darauf hingewiesen zu werden. So, und insoweit ist das eine wichtige Perspektive und das machen die skeptisch abwägenden Typen, die skeptisch Entschiedenen würden das nicht machen, weil ihr Fokus eher physischer Raum ist und gar nicht so sehr überhaupt sich mit dem Digitalen inhaltlich auseinanderzusetzen, sondern da bewusst einen anderen Gegenpol zu bieten. Genau, das wären für mich so die Unterscheidungsperspektiven und auch die praktischen Ansätze für die beiden Haltungstypen.
Danke sehr. Ja, und deine Ausführungen haben wirklich das Zusammenspiel der verschiedenen Haltungstypen nochmal sehr gut deutlich gemacht. Und dann bleibt last but not least der kritisch, reflektierend, voraussetzungsvolle Haltungstyp.
Herzlich willkommen in meiner Lebenswelt. Ich bin Andreas, ich bin ein kritisch, reflektierend, voraussetzungsvoller Typ. Also, diese Typen sind diejenigen, die Datenschutz extrem ernst nehmen, die auch eine menschenrechtsbasierte Begründung für die Arbeit einnehmen würden, nämlich die informationelle Selbstbestimmung, und sagen, wenn, also die stellen nicht in Frage, dass es Digitalität gibt, die stellen nicht in Frage, dass es soziale Medien gibt und so weiter, aber sie fragen eben sehr deutlich danach, wie kann der Mensch das wirklich selbstbestimmt ausführen? Und selbstbestimmt heißt in dem Moment, über die eigenen Daten bestimmen, wo die hingehen oder wo die eben auch nicht hingehen. Deshalb sind Menschen diesen Typens sehr offen für das Thema Open Source. Dazu gibt es auf der Infoplattform auch nochmal ausführlichere Erklärungen, was das ist, also Open Source und freie Software. Versuchen bestenfalls eine eigene Infrastruktur aufzumachen, gucken, ob das offene WLAN, was es im Haus gibt, vielleicht über einen Tor-Browser laufen kann, also so, dass nicht nachvollziehbar ist, welcher Mensch das Internet im Jugendhaus gerade eigentlich tatsächlich genutzt hat. Die sehen sich selber so ein bisschen als, muss ich immer ein bisschen schmunzeln, als lehrende Person, also die anderen etwas beibringen. Vielleicht bin ich deswegen auch Fachreferent geworden. Und wollen eigentlich auch, dass alle anderen sich aktiv damit auseinandersetzen, um eben diese menschenrechtsbezogene Perspektive mit einzunehmen. Sie bieten auch aktiv Alternativen an, also sie sind ähnlich wie die optimistisch machenden Typen, die setzen sich auch die ganze Zeit mit Dingen auseinander und testen Sachen aus, versuchen Alternativen zu kommerziellen Angeboten zu finden, in meinem Fall zum Beispiel Mindtest Luanti statt Minecraft, ne? Und was diesen Typen aber besonders anheim ist und wofür sie im Praxiskontext sehr wichtig sind, sie bedienen am ehesten von allen die politische Ebene. Also die Ebene, in der es darum geht, okay, wie denken wir Digitalität eigentlich in der Jugendhilfeplanung? Was brauchen wir für Förderung im öffentlichen Raum? Ne? Und die das weniger wie nahezu alle anderen Typen, die machen das auch, aber die machen das sehr bezogen auf die jungen Menschen. Das ist ihre wertvolle Perspektive. Aber das auf Strukturen zu beziehen, ne? Also wie muss die Jugendhilfeplanung aussehen? Wie müssen Förderbedingungen aussehen? Wie sorgen wir dafür, dass Software selbst entwickelt wird und nicht nur das Beste gekauft wird? Das nehmen eben diese Menschen in den Blick. So. Und die können schon durchaus mal eine Herausforderung für junge Menschen sein. Aber wenn Menschen diesen Haltungstypen es schaffen, jungen Menschen deutlich zu machen, hey, pass auf, was du mit deinen Daten tust. Na, und das ist gar nicht so sehr eine Risikoperspektive wie bei dem skeptisch Abwägenden, sondern das ist eher in einer grundsätzlichen Haltungsfragen-Ebene, die da vermittelt wird. Dann ist das die abschließende, von allen fünf Typen bezogene Ergänzung, die dann smarte Jugendarbeit insgesamt komplett macht. Von optimistisch machend, hey komm, lass uns zocken, zu pragmatisch reagierend, hey, wie sieht denn deine Lebenswelt aus? Lass uns mal darüber ins Gespräch kommen, über skeptisch entschieden. Es ist okay, dass du da bist, aber pass auf, was du da tatsächlich machst. Da gibt es Risiken und Gefahren. Zu skeptisch entschieden. Komm, leg mal das Ding beiseite. Lass uns mal raus in die Natur gehen. Lass uns mal gemeinschaftlich was im physischen Raum machen. Eben abschließend zu reflektieren, voraussetzungsvoll. Wenn wir das schon machen, dann lass es uns richtig tun. Dann lass uns gucken, dass wir selber was aufsetzen und dass wir emanzipatorisch mit Digitalität und Mediatisierung und sozialen Medien umgehen.
Vielen Dank, Andreas, für diese lebendige Vorstellung der fünf Typen. Dann kommen wir schon zum Ende. Und zum Ende würde ich dich bitten, nochmal für uns ein Fazit zu ziehen. Also was ist wichtig, wenn es um die Haltungstypen geht, wenn es um die eigene Reflexion geht? Und ja, danke schon mal auf jeden Fall an dieser Stelle für dieses tolle Gespräch und ich denke, das bildet auf jeden Fall eine gute Reflexionsgrundlage.
Fazit 1, ich muss drüber nachdenken, wie ich zu digitalen Medien, zur Digitalität, zur Mediatisierung stehe. Als eine von drei Basiselementen neben dem Wissen, dem Können, zählt die Haltung essentiell dazu, konzeptionell eine gute Basis zu haben, um smarte Jugendarbeit als Erweiterungsperspektive von Jugendarbeit umzusetzen. Punkt 1. Schlussfolgerung 2. Alle fünf Haltungstypen sind wertvoll und ergänzen sich gegenseitig. Sie stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Sie komplettieren im Gesamten das, was es braucht, um mit jungen Menschen im Rahmen von Digitalität zu arbeiten, zu lernen, zu leben und umzugehen. Und am besten bilden sich alle fünf Typen ab, Die perfekte smarte Jugendarbeit würde sogar im Bewerbungsgespräch darauf eingehen und bei einer Zusammensetzung eines Teams versuchen, darauf zu achten. Nicht nur ist die geschlechtliche Vielfalt da, ist der Hintergrund da, sind vielleicht People of Color da, sondern noch dazu gucken, bilde ich mit dem Team, was ich ausstelle, eine möglichst breite Palette von Haltungstypen ab, um eben da das ganzheitliche Paket liefern zu können. Und Schlussfolgerung 3, nur weil ich jetzt mal den Haltungstypentest oder nach diesem Podcast oder auf dem Besuch der Plattform smarter-jugendarbeit.info gesagt habe, ich bin jetzt dieser Haltungstyp, das muss nichts Starres sein. Das kann sich weiterentwickeln. Es kann fluide sein, zwischen Haltungstypen schwimmen. Von daher, weil es kein abgeschlossener Prozess ist, gilt das Gleiche wie für eine Konzeption. Alle 2 bis 5 Jahre neu drüber nachdenken und vielleicht gegebenenfalls einfach nochmal von vorne starten.
Ganz, ganz vielen Dank für dieses tolle Fazit. Also, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch Beratung oder Begleitung wünscht, meldet euch gerne jederzeit bei uns. Die ganzen Links, über die wir jetzt gesprochen haben, die packen wir in die Shownotes.
Auch das Karussell, was wir auf unserer Infoplattform haben, da könnt ihr ganz praktisch ausprobieren, wie ihr digitale Medien anwenden wollt, auf welcher Ebene ihr das anwenden wollt und mit welchem Haltungstyp. Also da kann man sozusagen auch Haltungstypen anklicken, um sich dann Vorschläge geben zu lassen, was könnte jetzt mein erster Start sein in der Praxis. Sorry, das habe ich vorhin vergessen, das wollte ich nochmal kurz nachreichen.
Alles gut, das ist ja super wichtig. Also ganz vielen Dank, viel Spaß beim Typentest machen und beim Reflektieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.